Alaf. Grüße an aus dem Karnevalistenverein, die wilden Funken. Ich grüßt euch, das junge Madel, den Prinzen aus Karlsruhe. Alaf an dich, Özcan Kosa.
Boah, Basti, du bist richtig in Karnevalsstimmung, ne?
Ich bin so richtig in Karnevalsstimmung. Ich habe mir gerade schon 4-5 Kölsch reingetan zum Frühstück. Ich habe 2-mal in den Vorgarten gekotzt, damit das auch, weißt du, im Bild bleibt, damit auch die Leute, die sonst Karneval feiern, sich nicht irritiert fühlen. Bin ein bisschen aggressiv gewesen in der KVB, habe Leute bedroht. Einfach so die richtige Karnevalsstimmung ausgelebt. Ich wohne ja in Köln-Innenstadt und das ist besonders an diesen Tagen. Heute ist nämlich Rosenmontag. Alaf! Ist das ein besonderes Erlebnis. Das ist wirklich krass. Selbst die Frauen, also selbst die Verkäuferinnen im Supermarkt oder die Leute, die in der Bäckerei arbeiten, sind verkleidet. Alle. Boah. Alle sind verkleidet.
Ach, das ist... Ja, bei uns hier im Süden ist das nicht so. Also...
Boah, ihr macht ja Fasching. Fasching ist das.
Ja, also es gibt schon hier auch Veranstaltungen. Es gibt ja die Zigeunerinsel, wo ich schon...
Bitte?
Die Zigeunerinsel heißt das. Heißt das
überhaupt? Entschuldige, in diesem Podcast möchte ich so in solchen. Also, entschuldige, die Roma und Sinti Niederlassungsinsel oder sowas. Aber
nee, warte, ich muss mal gucken, ob das immer noch so heißt. Nee, das heißt immer noch so. Das ist die Gesellschaft.
Das heißt immer noch so?
Ja.
Direkt neben der Mohrenapotheke oder was?
Nee.
Da bin ich aber. Ich schreibe jetzt schon die Petition. Was ist denn bitte?
Gesellschaft.
Z-Insel?
Zigeunerinsel, Stuttgart.ev. Ja.
Was ist das? Eine Karnevalsgesellschaft?
Ja, also eine Faschingsgesellschaft.
Faschingsgesellschaft?
Ja, Gesellschaft.
Ich muss, also, weißt du, das ist so ein bisschen, für mich ist das so ein bisschen wie Swingerclub oder so. Ich akzeptiere, dass andere Leute das geil finden, ich möchte aber nicht teilnehmen. So, für mich ist das so Karneval. Das Problem ist, dass der Swingerclub ist ja ein geschlossenes Gebäude. Also, wenn du jetzt nicht gerade sagst, ich laufe da rein und stelle mich in den Darkroom und neben mir wird irgendwie die Erika in den Arsch gefickt, dann ist es ja egal, weil du nimmst es ja nicht wahr. Weißt du, wenn hier in meiner Wohnung nehme ich das ja nicht wahr. Karneval
danke
findet ja einfach überall statt.
Danke,
überall.
Danke für das Detail mit Erika. Das,
ja, einfach nur, um dir ein bisschen
ein Bild,
bisschen ja. ein Gefühl zu geben. Die Leute denken in Bildern, verstehst du das denn? Ich meine damit nur, es ist so, also es wird dir, wenn du in Köln-Innenstadt wohnst, ist es nicht möglich, dem zu entgehen. Also du kannst, eigentlich muss ich meine Fenster, wie bei so einer Zombie-Apokalypse, wie beim Purge, muss die Fenster zunageln und muss mich so in die Badewanne legen, unter so eine Aluminiumdecke, dann ist es theoretisch möglich, dass ich vom Karneval nichts mitbekomme.
Du bist richtig diese Kartoffel, die sich über alles beschwert. Guck mal, während der Fußball, EM, WM, ja, es ist zu laut, alle hupen, diese Leute, die aus deiner Herkunft sollte, dann, jetzt ist wieder Karneval, Digga. Ich glaube, die Lösung ist einfach, wenn du aufs Land ziehst, zieh einfach weg. Zieh doch einfach weg, weil du willst in der Stadt leben, aber du beschwerst dich die ganze Zeit über den Lärmpegel, über die Leute, dass die alle zu laut sind.
Falschparker, die schreibe ich auch auf. Ich schreibe Falschparker auf. Ich habe ja so ein großes Fenster hier direkt zur Hauptstraße.
Ja.
Und wenn ich da sehe, dass einer auch nur ohne Etikette auf dem Behindertenparkplatz parkt, dann ist sofort ich direkt Ordnungsamt am Start und so. Ich hatte wirklich mal einen Nachbarn, der immer am Fenster saß und Leute aufgeschrieben hat, die in der Feuerwehrstraße geparkt haben. Der Typ saß den ganzen Tag. Das war so der Großvater des Anzeigenhauptmeisters.
Ja.
Kennst du noch den Anzeigenhauptmeister, den Spinner mit der Weste?
Ja, klar. Das,
der hat
du
sich
bist,
ja jetzt,
du bist das? Mein Anzeigenhauptmeister, Alter. Auch dein Satz, also ich hatte mal einen Nachbarn. Ja, natürlich. Du bist genau der Typ, der in so einen Sexshop reingeht und sagt, hi, ich bin für einen Freund hier, ich suche so einen Riesendildo. Als Maul, Alter.
Der hat mir eine Beschreibung mitgegeben, aber ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht so aus. Können Sie mir da mal verschiedene... Ich frage mich übrigens wirklich, ich war in meinem Leben einmal im Sexshop. Wie muss man sich ein Beratungsgespräch vorstellen im Sexshop? Also jetzt wirklich, du gehst da rein und dann steht da so ein Typ in einem Cannibal Corpse Pulli.
Ja.
So ein Jochen und dann sagst du so, ja, also ich brauch schon was Größeres. Also muss schon was sein, mit dem man theoretisch, was so aus der Straße hoch und runter fährt in reichen Wohngebieten, weißt du? Wenn man nicht in die Straße reinfahren darf. Es muss die Größe haben.
Ungefähr. Ich glaube, Basti, die Leute, die da reingehen, die sind halt, die haben einen Unterschied zu dir, die sind halt Sex gewohnt, weißt du? Die wissen, wie sich das anfühlt. Die gehen dann und sagen, hey, ich brauch das, ich mach das. Und die reden da ganz offen. Aber du gehst ja so in so einen Laden und du bist so, hi. Wissen Sie, wenn man so einst jemand anderen berührt?
Genau, dann lege ich mich immer auf den Boden und mach so.
Nein, du gehst in den Sexshop und sagst zum Verkäufer, ich würde gerne jetzt mit Ihnen reden, aber können Sie erstmal das Licht ausmachen?
Ja klar, das stimmt.
Bist du der Lichtaustyp oder was?
Ich bin absolut nicht, also ich habe noch nie was gesehen mit meinen Sexualpartnern. Ich verbinde mir die Augen.
Mhm.
Die drücken auch ganz fest dazu und dann wird aber nur im Kartoffelkeller wird das gemacht. Ja. Wir gehen dann runter, wir haben ja in unserem Mietshaus ist ganz unten so ein Luftschutz, ehemaliger Luftschutzkeller aus dem 19. Jahrhundert.
Mhm.
Und sehr geil, richtig deutsch. Da gehen wir dann runter. Da ist so ein Feldbett, so ein bisschen das kleine Armin Meiwes der Kannibale-Besteck, weißt du, so ein kleines Waschbecken, ein Feldbett und eine Blümchentapete. Das hat mir gut gefallen, dass im Haus der Kannibalen von Rothenburg gab es Blümchentapete. Das sah wirklich genauso aus, wie du das Haus von einem Kannibalen vorstellst. So ein altes Landgasthaus oder Landhaus irgendwo am Arsch der Heide in Rothenburg. Und dann so mit so Blümchentapete, weißt du, damit es einfach ein bisschen wohnlicher wird, wenn man den Pimmel von jemand anderem aufisst. Heute machen wir harte Sprünge, wo wir gerade bei Pimmeln sind. Heute Nacht war Oscarverleihung und letzte Woche hat Trump Zelensky zerlegt.
Das war Rothenburg, heißt das, Basti, nicht Rothenburg. Es ist Rothenburg.
Es heißt, nein, es ist Rothenburg. Es ist der Kannibale von Rothenburg. Nee,
es ist Rothenburg. Es sind zwei T.
Nee, es ist nicht.
Ich sag doch, weil er ist rotten.de. Was ist jetzt passiert? Was ist mit, was ist letzte Woche passiert? Jetzt Oscarverleihung, was ist? Du bist doch.
Oscarverleihung heute Nacht, ich bin da wieder total. Ich bin der Ersatz Steven Gätchen. Ich habe ja mit Steven theoretisch, ich habe so eine Dauerleitung mit ihm. Er hat mich immer angerufen, wenn es gerade. Ist übrigens echt ein. Ich frage mich, ob das ein geiler Job ist oder ein beschissener Job. Das haben wir Steven in der Show gar nicht gefragt. Steven Gätchen, der netteste Mann der Welt. Ist ja wirklich, also
der hübscheste.
Wenn ich jetzt. Ja, der schönste und netteste Mann der Welt. Steven Gätchen ist so nett. Wenn ich Kinder kriegen würde, würde ich mir Sperma von ihm kaufen. Wirklich. Der ist einfach so ein schöner Mann. Also für den Fall, dass es Sperma von Steven Gätchen zu kaufen gibt auf dem offenen Markt. Aber ich meine damit einfach nur, der ist perfekt. Der ist total nett. Der ist total gebildet. Spricht irgendwie 47 Sprachen. Sieht super gut aus.
Absolut.
Der kennt die Superstars alle. Weißt du, wenn der klingelt mal kurz bei Tom Cruise durch, wenn er irgendwie im Restaurant eine Weinempfehlung braucht. Er kennt sie alle. Und gestern stand er wieder am roten Teppich. Ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe heute nur die Ergebnisse gelesen.
Mhm.
Ich frage mich, ist das ein geiler Job, Promis am roten Teppich zu interviewen? Würdest du das gerne machen?
Ja, natürlich. Das ist doch Wahnsinn. Die sind doch alle gut drauf an dem Tag. Ich glaube, so wie man in den Wald reinruft, wenn du halt schon, dumme Fragen stellst.
Aber die
stellst,
müssen natürlich
oder?
Auch immer die gleiche Scheiße beantworten. Und die stehen, also du hast ja so einen Typen, der die so rausfischt vom roten Teppich. Und dann werden die so rübergeholt. Und dann bist du schon der 27., der fragt, ja, was haben sie denn heute an? Oder sind sie aufgeregt, dass sie nominiert sind? Und ich glaube, dass das nicht unbedingt so richtig geil ist.
Ja, aber dann.
Weil nur die allerwenigsten Promis dann performen.
Ja, aber dann ist das ja, dann darfst du gar nicht auf dem roten Teppich, wenn du keinen Bock hast, diese Fragen zu beantworten. Also ich verstehe auch keine Schauspieler, die sich dann so darstellen wollen, die Promo machen wollen, gehen auf den roten Teppich und dann pisst sind, weil jemand fragt, sind sie aufgeregt? Das zehnte Mal, der das zehnte Mal fragt, weiß ja nicht, was die anderen neun gefragt haben. Was soll er ihn denn fragen? Hey, auf dem College war dein bester Freund Sammy. Wie geht's ihm? Weißt du? Das juckt doch keinen Schwanz, Alter. Das juckt doch keinen Schwanz. Die Pro7 einschalten, die gucken halt gerade Pro7. Die denken sich so, okay, jetzt kommt, keine Ahnung, Alter, Robert De Niro. Und ich, cool, der ist aufgeregt, mega, bin echt mal gespannt, fertig. Weißt du, das ist ja leichte Kost, das ist jetzt kein Deep Talk. Da musst du halt zu Joe Rogan in den Podcast, Alter, aber nicht auf dem roten Teppich. Ich mag das auch nicht, Alter, auch wenn Comedians, weißt du, wenn du angesprochen wirst auf der Straße, ist doch normal, das gehört doch zu deinem Job. Klar, wenn du jetzt Kids dabei hast, ist das was anderes, aber wenn du normal, manche sind dann pisst, heute schon das zehnte Mal, Alter. Die Leute machen dich doch zu dem, der du bist. Ohne die Leute bist du einfach ein Typ, der einen Monolog führt. Und so
das muss man sagen. Du bist auf jeden Fall der freundlichste Prominente, den man ansprechen kann. Also du bist so unerträglich freundlich. Du lädst Leute zu deiner Gartenfeier ein, die gar nicht stattfindet. Du bist der professionell freundlich reagierendste Prominente, den ich je erlebt habe. Ja, also wenn wir Leute treffen auf der Straße, ich sagte immer, hey, schön euch zu treffen, hier Foto, okay, tschüss. Und du bist so, ja krass, was da los ist im Moment, so, ja, ey, mega. Und bei euch, wie geht's den Kids? Und das ist wirklich, und man nimmt dir das ab. Das ist ja, das aber Krasse,
ich
dass du wirklich,
nee, aber
du
hast, ich frag doch wirklich, wirklich, Digga, was würdest du dir denn wünschen? Du triffst das einen Künstler, irgendjemanden, den du magst, und du triffst ihn und er sagt, ich habe jetzt nicht viel Zeit. Ja, mach jetzt. Ja, schnell jetzt. Was passiert denn da in dem Moment? Dem Mensch, den
ich,
du dir...
Ich habe das gar nicht kritisch gesagt. Nee, ich finde das faszinierend, wie du das machst. Du machst das wirklich, wirklich gut.
Ich kenne ja Leute, die das ankotzt. Aber dann denke ich mir immer so, Alter, dann hast du den falschen Job gewählt, Mann. Weißt du?
Ja, das glaube ich auch. Also wenn du in unserem Job bist und magst nicht, dass Leute dich ansprechen oder erkennen, da gibt es ja wirklich Kollegen. Habe ich, glaube ich, irgendwann erzählt, ich hatte einen Professor in der Uni, der nicht angesprochen werden wollte. Also gar nicht. Du durftest den nicht grüßen auf dem Campus, ja, und du durftest ihn nicht ansprechen. Und seine Sprechstunde fand genau einmal die Woche eine Stunde statt, dienstags um 14 Uhr. Und dann kannst du dir vorstellen, bei jemandem, der prüfungsentscheidend ist, dann gehen da alle hin, weil natürlich alle Angst haben, irgendwie, ich will eine Frage stellen, irgendwas, weil man ihn sonst nie was fragen konnte. Und wenn du ihn auf dem Campus angesprochen hast, dann hat er dich vor 500 Leuten angeschrien, dass du deine Schnauze zu halten hast. Und dann denkst du so, okay, das war jetzt ein Professor, aber trotzdem war es dein Job, an sich mit Studenten zu kommunizieren. Und ich finde, wenn man in unserem Job ist, hat man auch mit dem Publikum zu kommunizieren. Ja. Also ich finde, dass die Leute dann einfach komplett vergessen, genau wie du gerade sagtest, dass ihr, die uns gerade zuhört, ihr seid die, die unsere Miete bezahlen. Ja, also bei dir Eigentum, aber bei mir jetzt ja nur hier diese 20 Quadratmeter Wohnung.
Ja, Köln-Zentrum. Köln-Zentrum. Also
Sylt, sehr günstig. Sylt. Es ist Sylt.
Sehr günstig,
ist
Sylt. Ja. Aber ich glaube, ja, wobei beim Prof habe ich da jetzt eine andere Meinung. Ja, es ist seine Aufgabe, die Leute zu unterrichten. Aber ich glaube, vielleicht braucht er da mehr Input. Weißt du, das ist wie wenn du einen Orthopäden privat siehst und sagst, ah, können Sie mal ganz kurz meine Schulter? Dann sagt er, nee, ich kann nicht kurz deine Schulter. Oder der Prof sagt, können Sie mal ganz kurz, ey, Prof, kommt da jetzt diese Frage? Und der denkt sich, Alter, welches Semester bist du? Was hast du? Wer bist du überhaupt? Weißt du? Und vielleicht ist er deswegen pisst. Aber so einfach ein Foto, Alter, oder ein kurzer Talk oder ein kurzes Hi. Aber gut, Oscar, wer hat denn gewonnen, Basti? Erzähl mal.
Es hat Anora gewonnen, ein Überraschungssieger in, glaube ich, 6 Kategorien. Ein Independent, 5-6 Millionen Dollar über eine russische Prostituierte, die sich in den Sohn eines Oligarchen verliebt. Worauf als sie dann gewonnen haben, hat Conan O'Brien den Gag gemacht, dass die Amerikaner sich wohl... wie war der Gag? Dass die Amerikaner sich wohl nach jemandem sehen, der gegen einen starken Russen aufsteht. Und die sonstigen Oscar-Favoriten, die alle gewinnen sollten, haben nicht gewonnen. Überraschenderweise. Mhm. Also Adrian Brody hat gewonnen für The Brutalist, ein 3,5-Stunden-Drama über einen jüdischen Architekten.
Okay.
Glaube ich, also dieses Jahr war die Oscar-Nacht der Filme, die keiner gesehen hat. Das ist ja eigentlich immer so beim Deutschen Filmpreis. Beim Deutschen Filmpreis gewinnen auch immer Filme, die keiner gesehen hat. Mhm. Die aber wundervoll sind. Also ich weiß noch, vor ein paar Jahren hat Barbara gewonnen, 40.000, 50.000 Zuschauer. Also verglichen mit den großen deutschen Filmen, die kommerziell erfolgreich sind. Und dann sitzen immer Leute im Publikum da und klatschen, haben den Film aber gar nicht gesehen. Und dieses Jahr würde ich auch sagen, Anora hat keiner gesehen. Und auch The Brutalist haben nur sehr wenige gesehen. Ich auch nicht, weil er sehr zäh ist. 3,5 Stunden ist halt schon eine Zeit. Aber es war ein erstaunlich unpolitischer Oscar.
Die so 3,5 Stunden. Die so, wie lange soll der Film gehen? Die so, wir wollten eigentlich eine Serie machen. Die wollten eigentlich bei Beste Serie mitmachen, weißt du? Und dann haben die gedacht, nee, scheiß drauf, wir machen jetzt einfach einen Film draus.
Aber du hast mit dem Einwand gar nicht so unrecht, weil ganz ehrlich, ich habe das bei Filmen in den letzten 10 Jahren immer wieder mal gedacht, weil früher, guck mal, als wir Kids waren, gab es Filme und es gab Serien. Aber Serien waren wie Knight Rider oder Baywatch oder so. Ja. Das waren ja keine, das waren Serien halt, die waren aber wie Popcorn fürs Gehirn. Du konntest jederzeit einsteigen, jederzeit aussteigen. Du wusstest immer, Michael Knight ist der Gute. Ah, er fährt ein Auto. Jetzt schießt er auf die Bösen. Die Bösen sterben aber nicht, sondern die geben dann irgendwann auf, weil sie dürfen nicht sterben, weil es ist Vormittagsfernsehen im amerikanischen TV. Und dann kam irgendwann sowas wie Breaking Bad, Game of Thrones etc. Das heißt Serien, die eine richtige Welt aufgebaut haben, die Charaktere über 10 oder 5 Staffeln erzählt haben. Und seitdem bin ich von Serien ein bisschen verdorben worden, weil immer wenn ich einen Film gucke, in dem eine richtig geile Figur vorkommt oder eine richtig coole Geschichte erzählt wird, denke ich so, ah, ist jetzt schon vorbei? Oder es muss halt die Geschichte einer Figur schnell erzählt werden, weil du hast ja nur 2 Maxi, also The Brutal ist 3,5 Stunden, ist schon sehr lang. Das ist schon, wo du im Kino so nach 3 Stunden denkst, so, puiuiuiuiuiui, ne?
Mhm.
Und durch Serien sind wir aber so geprägt. Guck mal, Beispiel jetzt, Breaking Bad hast du ja auch gesehen.
Ja, klar.
Und die Geschichte von Walter White könnte man auch in 2 Stunden erzählen. Ne, also ein Chemielehrer kriegt Krebs, wird Drogenboss, handelt mit Drogen und wird dann sowas wie ein Mastermind der Verbrecherwelt. In 2 Stunden würde die Geschichte erzählbar sein, aber du würdest niemals so mitfiebern mit den Figuren. Du würdest niemals so drin sein in der Story. Und deswegen hat eigentlich das Erzählkino, also Filme, die 2 Stunden Zeit haben, mittlerweile gegen Serien sogar irgendwie verloren. Weil die Filme ja viel weniger Zeit haben, ihre Geschichten zu erzählen. So, das heißt, es müssen in kurzen Szenen muss jede Figur erklärt werden und so.
Mhm.
Und das hat sich durch Serien komplett verändert. Deswegen habe ich in letzter Zeit oder ich habe in den letzten Jahren selten Filme gesehen, wo ich danach saß und dachte so, wow, okay, richtig.
Weißt du, welche Serien gerade so richtig weltweit durch die Decke gehen?
Erzähl's mir.
Türkische Serien. Hast du es gewusst?
Habe ich gesehen bei Netflix, ne? Türkische Serien gehen jetzt bei Netflix steil, ja, und so, also, koreanische Klamotten.
Also werden in über 150 Ländern werden die ausgestrahlt. Also es gibt auch so, du musst mal auf Insta gehen, da posten so Italiener und so Videos, wo die weinen und so, diese ganzen Drama-Geschichten.
Ja, ich glaube, das ist sehr so wie die Telenovelas in Lateinamerika,
genau,
ne? Also
genau.
Die türkischen Stories und so, das ist so richtig, weil es ist nicht so GZSZ, ja Peter, du hast mich betrogen, da, und dann so, sondern da ist so, du hast mich betrogen mit dem Priester.
Das ist,
und dann wird so richtig aufgelegt. Gut, der Priester.
Nee, aber die sind echt krass produziert, aber die drehen halt an einem Tag eine Folge, Alter. Weißt du noch, als wir in Istanbul waren, da haben wir doch so ein Team gesehen. Warst du da?
Ja.
Ja. Als sie da gedreht haben, genau. Und das wird dann geschnitten am selben Abend oder, keine Ahnung, 2 Nächte später und dann ist das Ding schon online. Weil die drehen den ganzen Tag, Alter. Tak, 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 tak. Was? Das ist unglaublich. Das ist so eine krasse Maschinerie und irgendwie...
Ja gut, du musst ja auch nachliefern, ne? Also früher, guck mal, es gab in Deutschland die Lindenstraße, das kam einmal die Woche und dann gab es auf einmal die Daily Soaps wie GZSZ und Unter uns. Und dann musst du ja jeden Tag 30 Minuten irgendwas erzählen.
Ja, Wahnsinn. Mit Joe Gerner.
Und das ist schon krass. Joe Gerner. Den haben wir beide mal kennengelernt. Total der nette
sehr
Typ.
Sehr lieber
Wolfgang Barrow.
Ja.
Mega netter Typ.
Wie heißt du nochmal?
Aber
im normalen Leben?
Wolfgang Barrow.
Barrow, genau.
Wahnsinnig netter Typ.
Fast so wie mein alter Chef. Kieferorthopäde.
Ist erstaunlich, dass oft sind die Bösewichte aus dem TV. Im Fernsehen gab es ja hier Larry Hackman bei Dallas. J.R. Ewing. Soll auch der netteste Typ ever gewesen sein. Super netter Typ. Ich glaube, es ist leichter, einen Bösewicht zu spielen, wenn du eigentlich netter bist.
Der Tejaus Djoshkun auch. Also der Vergewaltiger Djoshkun ist auch ein...
Der Vergewaltiger Djoshkun?
Djoshkun. Ja,
der kommt in türkischen Serien vor.
In türkischen Filmen. Ja, der war früher... ich habe auch eine Nummer über den gehabt. In jedem türkischen Film, wenn es einen Vergewaltiger gab, war er das. Und der hat.
Das ist natürlich super, wenn du Regisseur bist und sagst so, ey, wir brauchen noch
Vergewaltigung. Ja, genau. Beim Casting war Djoshkun immer der Beste. Weißt du, der hat dann immer. Die haben immer ein Casting. Nee, aber er war wirklich. Er hatte so dieses. Gib mal ein. Hast du gerade einen Computer vor dir?
Ich habe ein Handy hier, ja.
Ja, gib mal ein kurz. Vergewaltiger und dann Coskun. Vergewaltiger Djoshkun. Und dann geh mal auf Bilder.
Vergewaltiger und dann COS?
Ah, warte, warte.
Ah, ich hab ihn schon.
Aber du, gib ihn lieber auf...
Djoshkun Gürgün.
Ja, aber warte, gib nur seinen Namen ein, weil jetzt kommt, das ist ja ein türkischer, dann siehst du ihn von früher, Alter, seine Bilder. Dann zeige ich dir das also, mal. Einfach nur Djoshkun und dann G-Ö-G-E-N. Genau, Gürgen.
okay, ja, gut, also.
Er hatte so diese Vergewaltigung, den Film war er immer so, hi, wie geht's? Und dann hat er immer so den Sohn eines reichen Mannes gespielt. Und das war so ein richtiger Bastard. Den haben die auf offener Straße in der Türkei zusammengeschlagen, Alter. Den haben was? Die, ja, Mann, Digga, den haben die in der Türkei, die haben gesagt, was bist du für ein Bastard, du vergewaltigst die Frauen und so, also.
War denen bewusst, dass der Mann Schauspieler ist?
Ja, aber das ist ja, weißt du, wenn du Fernsehen konsumierst, und das ist ja auch das Ding, er hat es ja immer als, wie soll ich dir sagen, als Ehrung gesehen. Er fühlte sich geehrt, weil er sich gedacht hat, Alter, ich bin so ein guter Schauspieler, dass die Leute denken, das ist die Realität.
Das ist auf jeden Fall auch nett, wenn man gerade in die Fresse gehauen wird, dass man denkt so, ey, die haben es wirklich geglaubt, richtig cool. Ja. Also die Oscars waren dieses Jahr zumindest ohne großen Eklat. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Oscar-Ohrfeige war gar nicht letztes, sondern vorletztes Jahr. Oder war es letztes Jahr?
Nee, das ist schon länger her.
Ist schon länger her, ne?
Ja.
Nee, ich weiß es nicht. Warte mal, wann war das? Oscar-Ohrfeige.
Das war schon...
Blablabla.
Das ist schon länger her.
2003... Nee, warte mal. Blablabla. Darum durfte er die Oscars 2022.
Ja.
Wow, okay, ist schon 3 Jahre her.
Ja, die Zeit vergeht, Alter. Das ist wirklich. Ich habe gar kein Zeitgefühl mehr. Ich habe also die letzten Jahre, falls du mich irgendwas fragen willst, wann war das? Ich denke immer so, das war doch letztes Jahr. Und dann ist es einfach 4 Jahre her.
Ja, das ist leider wirklich so.
Bro, ich habe noch 17 Jahre, Alter. Dann bin ich 60. Verstehst du? Deswegen gebe ich jetzt noch Vollgas. Einfach bam, bam, was geht, alle?
Das ist schon krass, das stimmt. Also ich hätte niemals gedacht, dass das 3 Jahre her ist.
Hey, ich habe bei mir zu Hause hier mal komplett alles auf links gedreht, im Untergeschoss, und habe das Buch von dir gefunden, Die große Pause. War ja 2020, Alter.
Ja, da hatte Corona noch gar nicht richtig angefangen, ja, das ist erstaunlich.
Also 2020. Aber du hast das Buch schon geschrieben gehabt, bevor Corona so richtig angefangen hat. Schon komisch. Woher wusstest du das alles?
Bist du bei diesen
Illuminati mit drin?
Nee, ich bin mit der Fledermausindustrie, stecke ich unter einer Decke. Ich habe Fledermausaktien. Also ist krass, ja. Ich habe es zumindest geschrieben, bevor Corona. Wie lange hat es uns? Mittlerweile ist auch selbst Corona zu so einem Blur geworden, dass ich dir gar nicht mehr genau sagen kann, wann das war. Ja, ich weiß, 2020.
Das war März 2020.
Aber das Buch ist nicht 2020 erschienen, oder?
Nee, Ende 2019 ging es los, dass man gesagt hat, in China etc. brechen gerade Krankheiten aus, weil das weiß ich noch, da bin ich auf die Bühne gegangen und habe so eine Klorolle dabei gehabt, also einen Teil von einer Klorolle, und habe so getan, als hätte ich eine Maske. Weißt du, und dann habe ich gemeint, und noch so Gags.
Da haben noch alle gelacht, weißt du?
Ja, ja, und dann, Alter, 3 Monate, im März war es dann so. Man hört es ja auch, es gibt ja, unsere Folgen sind ja, die sind ja gar nicht mehr online, die kommen ja jetzt noch. Also hey, für alle Leute, weil voll viele haben gesagt, ey, wir haben schon eure Folgen komplett durchgehört, hier auf RTL Plus und etc. pp. Jetzt haben wir aber, Basti und ich sind gerade dran, unsere Anfangsfolgen, also wirklich von Folge 1, wo wir uns kennenlernen, bis Folge 170 ist das, Basti, glaube ich, oder?
Bis Folge 170.
Ja, da sind wir dabei, die gerade zu checken, weil dann werden die alle von einem Tag auf den anderen hochgeladen und dann habt ihr keine
Ahnung. Dann ist Binge-Hearing, Digga. Ja. 170 Stunden Bratwurst und Baklava, wie wir uns kennengelernt haben. Wobei man sagen muss, die sind ja auf einer Festplatte im 1-Live-Gebäude.
Ja.
So wie bei Mission Impossible 1.
Ja.
Weißt du, in Langley. Das heißt, ich werde in Ötze, ich werde oben in so einem Schacht sein, in so einem Luftschacht, und werde ich mit so einer Stahlseilkonstruktion in so einen Computerraum runter. Das müssen wir halt noch machen. Du wirst da runtergelassen, du darfst den Boden nicht berühren, es sind Hitzesensoren, es gibt überall Wachen. Und wir müssen an diese Festplatte noch.
Genau.
Und wenn wir die dann geklaut haben, dann gibt es 170 Stunden Bratwurst und Baklava nochmal nachträglich, und ihr kleinen Mäuse.
Es ist öffentlich-rechtlich, deswegen das Passwort ist Passwort.
1, 2, 3, 4,
Glaub mir. Das ist einfach öffentlich-rechtlich, Alter. Das sind so, Passwort, macht Passwort.
Passwort ist ja okay.
Geil.
Obwohl ich nie auf die Idee gekommen wäre, Passwort zu nehmen. Also 1, 2, 3, 4 hätte ich naheliegend gefunden. Aber ich glaube, das häufigste Passwort der Welt, was wirklich so jede Oma hat, ist Passwort.
Ja.
Was natürlich keine gute Idee ist.
Ja, das ist überhaupt keine gute Idee. Ich wollte nur.
Das ist keine gute Idee.
Bevor wir hier jetzt weitermachen, ich muss noch ganz kurz Werbung machen. Falls ihr Lieben, also wenn das okay ist, Basti. Ich bin total. Nämlich, diese Folge kommt am 5. März raus und ich bin die Woche drauf, am 12. März. Und falls ihr das woanders hört, ist es sogar heute, spiele ich in Hannover, danach in Hamm, Essen, Lingen. Genau. Falls ihr da Bock habt, vorbeizukommen, es gibt noch ein paar Tickets, ich freue mich drauf. Also 12., 13., 14. und 15. März. Özcan Kosa. Und für die, die fasten, es ist nach dem Fastenbrechen. Und genau. Für die, die sich beschweren, Fasten, früher haben sogar Leute bei mir in der Show Fasten gebrochen. Das war...
In deiner Show haben sie das Fasten gebrochen?
Ja, das war echt heftig. Ja,
muss man sich das vorstellen? Einer hat sich einen Kebab gemacht währenddessen?
Nee, aber die haben halt was zu essen mitgenommen. Die haben echt was zu essen mitgenommen und dann habe ich auf der Bühne gesagt, okay, jetzt ist die Fastenbrechenzeit und dann haben die Leute, das fand ich echt krass, dass sie das gemacht haben, so.
Wenn du das jetzt machst, dann kann ich das auch sagen. Ich bin am 13. in Leipzig und das ist bisher die einzige Show, wo ich so denke, was ist denn da los? Ich war schon so oft in Leipzig, aber bisher ist es noch nicht voll. Das heißt, wenn ihr Bock habt, wenn ihr beim Ötze wart, dann fahrt ihr einfach noch rüber, dann könnt ihr mit mir auch nochmal Fastenbrechen machen. Leipzig, im Felsenkeller.
Für alle, wird schön. Alle Fans von Basti, die fasten.
ich habe durch dich eine ganz neue Community erschlossen, das darf man nie vergessen.
Ja, ich weiß. Deswegen sage ich
Leute,
ja.
Die mich auf der Straße ansprechen und sagen, ey, du bist der eine. Ich so, ja, ich bin der eine, genau. Mhm. Oder die Bratwurst. Da ist die Bratwurst, Bruder.
Du bist die Bratwurst. Das gefällt mir gut. Aber ist cool.
Ich bin die Bratwurst. Aber lustiger finde ich, wenn Leute, vor ein paar Tagen noch, kam einer zu mir im Restaurant, beugt sich so an den Tisch runter und starrt mich nur so an.
War das creepy.
Und ich saß mit meiner Frau beim Essen so, ne? Und ich denk so, okay, also jetzt wäre der Moment, soll ich jetzt das Gespräch eröffnen? Weil Bruder, du stehst an meinem Tisch, hast die Hand auf meiner Tischkante und starrst mich an.
Mhm.
Ein Deutscher. Wichtige Information.
Das ist eine wichtige Information, hättest du von Anfang an, weil ich kann dir zu 100% versichern, dass 95% der Zuhörer, während du gesagt hast, er kam, hat sich angelehnt, auf meinen Tisch, hat mir direkt in die... Alle haben gedacht, es war ein Kanake. Und dann kam, bam, es war ein Deutscher. Und dann so...
Es war ein Deutscher. Es war so ein klassischer Jochen.
Ja.
So ein Jochen in der Steppjacke. Und er guckte mich so an, aber wirklich auch für eine unangenehm lange Zeit. Weißt du, es gibt ja so dieses, du schaust jemanden an und dann gibt es dieses, du schaust jemanden an. Und ich so, alles okay? Nein.
Hä?
Ich so... okay, was ist denn? Ich sag nur eine Sache, Baklava, ne? Und ich so, ja. geil. Und ich stehe da an dem Tisch und ich so, erstens, ich bin auf jeden Fall nicht das Baklava, Bruder. So, verstehst du, bei der Kombi, ich bin der Oberdeutsche, ich bin der Typ, der in der Lederhose schlafen geht. Du denkst bei uns beiden an Baklava, an mich an Baklava.
Ja.
Ne? Aber dann steht er an dem Tisch und macht so, geil. Und ich denke so, Alter, verpiss dich, lass mich in Ruhe, bitte. Ich will hier nur Mittagessen.
Egon Kowalski ist ja voll okay, oder was?
Keine Ahnung, ob der mir die Futterluke stoppen wollte. Ich freue mich total, wenn Leute mich ansprechen. Wenn sie kommen und sagen, hey Basti, cool, dass du da bist. Hier die Bratwurst, auch okay. Von mir aus auch die Baklava. Aber die Hand auf meinen Tisch und mich anstarren, warten, bis ich frage und dann sagen, Baklava, oder? Mega unangenehm. Einfach total unangenehm.
Ja, ich habe das alles in meinen Shows verarbeitet. Ich habe da auch echt eine Nummer, wenn Leute versuchen, bei uns lustig zu sein. Leute, macht's nicht.
Oh,
das ist... weil du musst das nicht sein. Also du musst jetzt keinen Gag platzieren. Also es ist nicht lustig. Weißt du, du gehst auch nicht zu einem Hirnchirurgen und hältst ein Skalpell und sagst, aufschneiden. Das macht keinen Sinn.
Ja, also, es ist auch Quatsch, ja. Weil es, also ihr seid, das ist unser Job. So, ja. Das heißt nicht, dass wir hier die Hirnchirurgen sind und wissen, was lustig ist und was nicht. Aber wir sind happier, wenn wir ganz normal angesprochen werden, als wenn einer so um die Ecke biegt und sagt so, ey, meine Tante Erna. So, ja. Nein, bitte keinen Witz jetzt erzählen, bitte nicht. Bitte
Digga,
nicht.
Einer hat jetzt, ich war letztens in einem Hotel und da war ein Mitarbeiter, ist egal welcher, damit er nicht weiß, aber er kam dann und hat dann, ich war mit meinem Tourmanager am Frühstücken Und dann kam und hat gemeint, ich hab da einen für dich. Wenn man das und das und dann das und das. Und dann lacht er voll und es war überhaupt nicht lustig. Und wir zwei gucken uns nur so an, wir so, ja, hey, voll cool. Der so, ja, yeah, der war gut, gell, und geht so. Und habe ich mir gedacht, boah, weil er hat selber gemerkt, dass es überhaupt nicht lustig war. Und da hat er mir aber auch irgendwie leid getan dann. Aber was willst du machen?
Gut.
Ja, aber, ja, das ist halt wie wenn du René Caselli siehst. Und du machst einen Purzelbaum.
Machst mal so einen Purzelbaum.
Machst einfach
einen
Purzelbaum.
Hey, René, guck mal ja. Hier, keine Rolle vorwärts.
Ja, so, also es macht keinen Sinn, weißt du, also, ja.
Also es gibt schon, zum Beispiel, mir hat mal jemand eine Story erzählt, hinter den Kulissen, und die fand ich schon lustig, ich weiß aber bis heute nicht, wie ich die als Comedy machen soll, weil die auch so bitter ist. Wie sie ihre Oma im Altersheim besucht haben. Habe ich dir die mal erzählt?
Ich glaube, ja.
Wo das Mädel im Ausland war ein Jahr und dann hat sie ihre Oma im Altersheim besucht mit ihrem Bruder und sitzen die ganze Zeit da und Oma war halt, während sie im Ausland war, ins Altersheim gekommen und unterhalten sich halt mit der Oma und haben noch irgendwie Mensch Ärger nicht gespielt und Kuchen gegessen und so und irgendwann geht die Tür auf und da steht halt einer und sagt so, Juliane? Und so, Oma? Und dann haben die halt einfach eine Stunde bei einer fremden Frau gesessen. So einfach und haben nicht gecheckt, dass das nicht ihre eigene Oma ist.
Nein.
Weil sie dachten, Oma sieht ja nicht mehr so gut aus nach dem Jahr im Altersheim.
Nein.
Die sahen sich wohl relativ okay. ähnlich und die andere Oma war dement und hat auch nichts gesagt.
Okay, das ist eine geile Story. Okay, das ist eine geile Story. Das ist echt eine geile Story. Aber ich habe auch.
Die ist schon lustig, aber sie ist halt auch irgendwie. Ich kriege die echt? Aber nicht in Comedy gequetscht, weil sie natürlich irgendwie auch bitter ist.
Ich habe eine Story bekommen und die war auch sehr, sehr lustig. Also ein Mädel, also eine Türkin, die halt so meine Generation war, die haben in einem Mehrfamilienhaus gewohnt und haben halt diese Tradition gesagt: so, hey, es kommt der Nikolaus, weil sie hat gesehen, ein Jahr vorher. Man muss halt einen Stiefel rausstellen und dann kommt der Nikolaus und bringt dir Schokolade. Und hat es halt ihren Eltern gesagt. Und die Eltern, der Vater hat dann so einen richtig großen Stiefel halt so, weißt du, so einen Gummistiefel, hat er draußen hingestellt. Und am nächsten Tag, weißt du, die gucken, bei allen ist was drin und bei denen nicht. Dann, die so, ja komm, dann lass, vielleicht hat er uns übersehen, hat viel zu tun und dann nochmal gelassen, das am dritten Tag nochmal und am vierten Tag hätte der Vater den Stiefel genommen, hat die reingeworfen in die Wohnung, hat gesagt, ich hab doch gewusst, der Nikolaus ist auch ein Nazi. Digga, ich hab mich so tot gelacht, weil das war so die türkische Erklärung, warum der nicht gekommen ist. Und
also die haben wirklich geglaubt, die haben, da tut jemand
ja,
was rein.
Ja, also die haben wirklich geglaubt, also die wussten ja diesen Mechanismus nicht. Also es war jetzt nicht so wie bei uns, Google das mal kurz oder was ist denn das, weißt du? Sie hat das einfach so mitbekommen, hey, der Nikolaus, und das sind ja Kinder. Da sagen die, ey, der Nikolaus war bei uns, ich habe meinen Stiefel rausgestellt, dann kommt Schokolade. Dann gehst du ja nach Hause und sagst zu deinen Eltern, jetzt wie bei euch, Fasching, dass man sagt, ey, da werfen Leute Süßigkeiten durch die Gegend. Mhm. Weißt du, kannst dich ja dazustellen. Und wahrscheinlich haben die gedacht, das ist auch so ein Brauch. Ey, ich hab so gelacht. Ich fand diese Story so... Ich sage, manche Stories treffen halt deinen Humor, manche sind auch lustig und treffen halt nicht deinen Sinn für Humor, sagen wir es mal so. Und du hast halt einen anderen Sinn für Humor.
Ja. Das ist ja, also, mein Gott, es gibt so viele Komiker, wo ich nicht lachen kann, wo 10.000 Leute hingehen und es gibt andere,
hä,
wo 100 denn? Leute hingehen. Ich kenne keine. Aber und es gibt andere, wo 100 Leute hingehen, die ich brüllend komisch finde. So.
Ja.
Und das ist halt einfach Geschmack.
Es ist Glück. Und, nein, es ist Glück auch, Digga.
Weil unser Job auf ja, jeden Fall.
Es ist einfach Glück.
50% Glück.
Sogar mehr. Mehr, Basti.
Wahrscheinlich mehr, ja.
Weil glaub mir wirklich, der eine Richtige oder die eine Richtige, die dich sieht, die dich entdeckt, die dich irgendwo positioniert in TV-Shows, und auch wenn es nicht funktioniert, die dann weiter dran glauben und dich immer weiter positionieren und dich dann fördern und dann klappt's, weißt du? Und die anderen, die kriegen nicht mal diese Chance.
Ja, Digga, was soll ich dir über Glück erzählen? Guck mal, ne? Also das kann man ja nur wirklich, ich weiß, die Story ist uralt und jeder kennt sie, aber meine gesamte Karriere ist Glück. Also das hier würde nicht stattfinden, ich wäre nie Komiker geworden, ich hätte keine Bücher geschrieben ohne Wer wird Millionär? Nie.
Ja, stimmt.
Und da habe ich nur teilgenommen, weil ich Kohle wollte und dachte, okay, das kriege ich irgendwie hin. Und egal, wenn ich 8.000 Euro gewinne, habe ich immer noch 8.000 Euro mehr. Weil zu der Zeit habe ich gekellnert. So, das, dementsprechend, ohne das, ohne dieses Glück, diese bescheuerte Sache zu machen, wäre das ja nie passiert. Nie. Niemals.
Es ist
so, und das ist halt schon krass. So, das ist halt totales Glück und das weiß ich auch. Weißt du? Also da muss ich jetzt nicht so tun, oh Gott, da hat Gott mir zugelächelt. Also vielleicht schon, irgendwie hat mir irgendwas, das Schicksal hat mir irgendwie zugelächelt in dem Moment. So.
Hast du gerade Gott gesagt?
Ja, Gott glaube ich ja nicht dran. Aber,
Halleluja.
Dankbar sein. Man muss dankbar sein, verstehst du? Das darf man nicht vergessen. Das habe ich letzte Woche auch gedacht, als ich das. Hast du den Trump-Eklat gesehen?
Ja, also das Video, ja, ich habe diesen Ausschnitt gesehen. Ich habe nicht das gesamte Video gesehen, als sie
Ich habe mir die kompletten 40 Minuten eingezogen nachher, nachträglich, weil und? Ja, weil einfach das.
Erzähl mal.
Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreibe. Also, okay. Ich versuche das erstmal wertfrei als reiner durchschnittlicher politischer Mensch zu sagen. Völlig egal, was da passiert ist, wer da Recht hat oder Unrecht hat und ob man jetzt Trump mag oder nicht. Es gibt einfach sowas wie Gepflogenheiten im politischen Business, die man nicht ändert. Und eine Pressekonferenz mit einem anderen Staatsoberhaupt, egal wo in der Welt, hat immer erstmal, egal ob man sich politisch massiv unterscheidet oder nicht, hat immer erstmal eine grundsätzliche positive Haltung zu haben. Die wirklich ernsten Sachen werden hinter den Kulissen besprochen. Das ist in der deutschen Politik nebenbei auch so.
Ja, stimmt. Ne? Wie Annalena Baerbock in China zum Beispiel.
Ja, sie hat es ja, ja.
Ja, das aber war ja nicht schlimm, ja.
Nö, also ganz ehrlich, die Menschenrechtsverbrechen in China anzusprechen, finde ich eher mutig als vorwurfsvoll. Also da gibt es halt sehr viele Dinge, die sehr, sehr fraglich sind. Ja. Ob das aus diplomatischer Sicht clever war, ist nochmal was anderes.
Ja, aber du hast ja gerade gesagt, das ist also es geht um die Diplomatie, dass man als Diplomat erst sich hinstellen sollte und das sich anders darstellen soll. Aber okay, und dann,
ja,
und dann was okay. ist da passiert?
Naja, also Trump und sein Vize J.D. Vance haben halt Zelensky eingeladen, den Präsidenten der Ukraine, der sich jetzt seit mehreren Jahren in einem Verteidigungskrieg gegen die Russen befindet, und haben den dermaßen erniedrigt und beleidigt und auch im weitesten Sinne herablassend behandelt, wie ein Schulkind. Haben, also J.D. Vance ging immer darauf raus, dass er sich ja nie bedankt hat, was einfach nicht stimmt. Zelensky hat sich sogar mehrmals vor dem amerikanischen Senat bedankt. Also er hat sich sehr laut auch bei der NATO, er hat sich überall bedankt für die Milliarden, die da hingeflossen sind, um dieses Land zu verteidigen. Und es ging, glaube ich, Trump und J.D. Vance darum, ein Exempel zu statuieren und, sagen wir mal, ihre Macht zu präsentieren. Gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, dass da jemand im Kreml gesessen haben wird und sich die Hände gerieben haben wird, aufgrund dieser Erniedrigung. Und das, was da passiert ist, ist beispiellos in der Geschichte. Also das war einfach, ich kenne keine Pressekonferenz, die jemals vor den Augen der Öffentlichkeit so in die Hose, also das letzte Mal war Tic-Tac-Toe, würde ich sagen, das, was so in die Hose gegangen ist. Da waren aber die Auswirkungen ja, aber, nicht so ganz schlimm.
Also als doch, hey, warte mal, ganz kurz.
Ey, wenn du also, ein echter Freund
wenn du,
wärst, ne?
wenn du jetzt sagst, dass die Trennung von Tic-Tac-Toe keinen Einfluss auf unser Leben hatte, dann fick dich, Bastian Bielendorf, okay? Ich habe tagelang geweint. Ich habe all meine Alben, ich habe alle Alben verbrannt. Verstehst du? Ich war hardcore.
Und warum? Und warum? Oh, nur für den Kick, für den Augenblick?
Und warum?
Die eine davon hat lange Zeit als Kassiererin am Kölner Zoo gearbeitet.
Ja, und der eine Sänger von DSDS, der Daniel Negroni, arbeitet jetzt als Busfahrer. Was ich ja sehr cool.
Als Busfahrer.
Ja, finde ich cool. Er hat einfach, er geht einfach ins normale Leben und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Übrigens.
Wenn wir beide nochmal ins normale Leben zurückgehen, was würdest du machen? Wärst du wieder Fitnesstrainer?
Ja, super. Ich würde gern Fitnessbranche, das würde mir auf jeden Fall Spaß machen. Fitness könnte ich mir vorstellen oder vielleicht im Vertrieb oder beim Zahnarzt oder irgendwas. Also ich könnte mir viele Sachen vorstellen. Und ich finde es auch, genau, ich finde auch immer so diese Überheblichkeit, die Leute oder Personen des öffentlichen Lebens immer haben und dann sagen, ja, wenn man, ich will nicht mehr da zurück. Weißt du, wo ich mir denke, Alter, das ist das, was 98% oder 99% der Menschen machen. Und das ist einfach das Normalste auf der Welt. Und das ist das,
aber wer
wo wir
sagt
alle,
denn, ich will da
nein,
nicht mehr
ich
zurück.
Ich meine doch nicht also. Dich, Digga. Ich meine doch nicht dich, weil viele ja sagen so, oh mein Gott, was, der macht gar, wo ich, weil dieses Leben Weil wir verbinden ja immer durch Erfolg und Geld, denken wir immer, dann wird alles toll, dann wird alles leichter. Nee, aber ich finde so diese Regel, wie sagt man, du hast eine Regelmäßigkeit in deinem Leben, es ist, es gibt ungefähr, also sehr festgelegte Strukturen, du hast ein soziales Umfeld, was du seit Jahren kennst, was gut funktioniert, weißt du, Wochenenden sind verplant, du gehst auf Konzerte, diese, guck mal, was du alles nicht machen konntest. Du hast Erfolg, du hast Geld, ja, aber was hast du das letzte Mal mit deinen, also ich müsste dir sagen, ey Basti, was hast du dieses Jahr gemacht für dich privat? Dann sagst du, warte mal, ich war auf dem Festival und das ist jetzt auch schon 5 Monate her. Aber wenn du deine Kumpels fragst, die sagen, Alter, wir waren letzte Woche, waren wir bowlen alle zusammen, dann die Woche davor, wir waren auf einer Party, alle eskaliert, dann, weißt du, die könnten dir jede Woche eigentlich etwas erzählen, was sie erlebt haben. Und ich glaube deswegen...
Das bedeutet einen gewissen Verzicht, unser Job, ja.
Ja, und deswegen zum Beispiel auch im Thema Comedians gehen dir halt auch irgendwann die Sachen aus, weil du nichts mehr erlebst. Weil du einfach nichts mehr erlebst oder dann irgendwelche Geschichten aus dem Arsch ziehst, weißt du, mit denen du eigentlich gar keine Verbindung hast, weil du sagst, ja stimmt, das könnte ja auch noch lustig sein. Weil du einfach nichts mehr erlebst. Weil nach Show 5, 6, 7 ist schon alles auserzählt, was du wirklich erlebt hast im Leben. Und dann kommst du mit irgendwelchen Themen und denkst, ja genau, ich erzähle jetzt das, weil das ist jetzt wieder super lustig. Und dann kacken die meisten eigentlich ab. Und deswegen finde ich das cool, was der Negroni gemacht hat. Weißt du, dass er sich nicht vehement an seiner dran festgehalten hat, ich muss noch mit diesen Leuten, ich muss noch auf den roten Teppich, sondern gesagt hat, Digga, ey nein, das Leben geht jetzt weiter, zack, ich habe einen geilen Job, ich bin Busfahrer hier und weiter geht's. Meinen höchsten Respekt, wirklich, von Herzen.
Zeugt auf jeden Fall von einer gewissen Bodenständigkeit, ne? Mhm. Und das, also, ja, kann man nicht anders sagen. Das würden viele wahrscheinlich nicht hinkriegen, diesen Stretch. Plus, ich glaube, dass diese ganze Casting-Kultur und dieser ganze Kram natürlich schon ziemlich tödlich ist, so, ne? Für die Personalität. Also, guck mal, du wirst als Normalmensch in so eine Casting-Show geworfen. Und bist dann auf einmal eine öffentliche Person und die Wahrscheinlichkeit, dass du daraus eine längerfristige Karriere machst, ist bei 0,01%. Also besonders, was hier diesen DSDS-Kosmos und so anbelangt, ne, wo es ja nicht wirklich darum geht, einen Superstar zu finden, sondern einfach jemanden, den man so für sehr kurze Zeit sehr massiv bewerben kann, um ihn dann auf sehr massive Art und Weise wieder zu vergessen. Das ist, glaube ich, schon ein hartes Business und nur die allerwenigsten.
Oh, shit, was war das? Sorry, ich suche gerade hier ein Video, weil das wollte ich dir gerade vorschlagen. Also,
okay.
Was, genau, weil da hatte ich das gesehen, nämlich, das ist, kennst du Sascha?
Nee.
Es ist eine YouTuberin, finde ich super angenehm, wirklich sehr, sehr cool, sehr lustig. Die macht das richtig gut. Und die hat ein Video gemacht, das heißt Vom Hype zur Pleite. Warum sich immer mehr Influencer ausziehen. Und da geht sie halt auch auf dieses Thema ein, dass da geht es genau um das, dass Leute, die durch ein Video, nicht nur durch eine Castingshow, weißt du, früher hattest du ja die einzige Möglichkeit, war ja auch genauso wie bei dir, Wer wird Millionär, du gehst zu irgendeinem Fernsehformat und gehst du auf einmal durch die Decke. Auf einmal eskaliert es, weil alle Leute hatten ein Medium Fernsehen. Jetzt hast du das hier über YouTube, Insta, TikTok, Twitch. Du kannst ja deine eigene Community hochziehen. Du brauchst keine, externen Strukturen. Du kannst das alles selber machen. Nur, dann postest du jeden Tag Videos und dann ein Video geht durch die Decke. Das geht viral und dann hast du da Millionen Aufrufe. Und das erklärt sie halt in dem, und auf einmal wirst du berühmt, du kriegst Kooperation und dann auf einmal flacht es ab. Nach einem halben Jahr, nach einem Jahr. Und dann wollen diese YouTuber, Streamer, egal was, TikToker, Instagram-Leute, um alles in der Welt trotzdem stattfinden. Und da machen sie Sachen, die sie zuvor halt nie gemacht haben. Um irgendwie stattzufinden, dann gehen sie dorthin, machen irgendwelche Videos, Skandale oder Hauptsache, sie finden irgendwie statt. Und
OnlyFans, ne? Das ist, Sammelstelle für alle, wo es da nicht mehr so lief.
Ja, OnlyFans ist dann so, das sind dann die dann Schulden haben. Also sie erklärt dann auch, da gibt es auch wirklich ein paar Beispiele. Onlyfans, aber sie sagt halt auch, dass dann halt Leute auf Instagram Sachen machen, die sie zuvor nie gemacht haben. Weißt du, und oder auf TikTok, weißt du, dann irgendwelche Challenges und weil du willst einfach nur stattfinden. Dir ist egal, was du machst. Hauptsache, es erzeugt Klicks. Sehr geiles Video, musst du mal reinziehen. Und ich glaube, es ist auch nicht einfach, so wie du gerade gesagt hast. Du wirst berühmt, alle feiern dich. Wir hatten das Thema ja schon sehr, sehr oft. Das ist ein altes Thema, die jungen Leute haben gar keinen Bezug drauf. Mit damals Slatko und Jürgen. Für unsere Generation ist das ein super Beispiel, aber heutzutage gibt es ja unzählige Leute. Weißt du, die,
einmal kurz zur Erklärung, Slatko und Jürgen waren zwei, die im Big Brother Container waren und einer von den beiden hat das psychisch nicht gut vermacht, also hat das nicht gut verknust und ist dann wirklich irgendwann auch in Behandlung und so gewesen und völlig aus der Öffentlichkeit verschwunden, weil die von einer auf den anderen, auf die andere Nacht durch Big Brother, was damals ein revolutionäres Format war und heute einfach keinen mehr interessiert, eine unfassbare Bekanntheit erlangt haben, ja, die aber halt von kurzer Mindesthaltbarkeit war.
Ja, aber du hast ja auch, guck mal, voll viele YouTuber, die früher extrem erfolgreich waren, Millionen Klicks hatten, dann kommt da halt nichts mehr. Es kommt eine neue Generation. Auf einmal klickt deine Sachen keiner mehr, es ist auserzählt, du machst Pranks oder hast lustige Videos, Cuts gemacht, dann versuchst du dich in der Comedy, dann bist du irgendwann in Dubai, ziehst dorthin und verkaufst dann dubiose Geschäftsmodelle. Das ist wirklich so, also es war ja auch Simon.
Ja, total. Ich glaube, also diese ganzen Heinis, die dann nach Dubai ziehen und dann auf einmal irgendwelche Schneeballsysteme über YouTube anbieten.
Ja, ja.
So, nee, Bruder, das ist nicht so gut.
Ja, weil du willst halt, du musst ja deinem Lebens, wie sagt man, das
Standard, dein Lebensstandard genau, musst du halten. Und wenn du erstmal in so einem Penthouse in Dubai gewohnt hast, das ist etwas schwierig ohne, mein Mitleid mit Influencern hält sich jetzt in gewissem Maße in Grenzen, weil ich diese ganze Branche etwas zweifelhaft finde, aber ja, das stimmt. Und aber auch in unserem Job, in jedem anderen Job, hast du natürlich immer das Gefühl oder die Gefahr der Nachrückenden. Das ist als Stürmer beim FC Bayern so, als Comedian so, als Influencer so, das ist in den meisten Strukturen ist es so, es gibt irgendwann einen, der dich ersetzt. Und
ja, hast du immer.
Ich hab auch keine direkte Antwort darauf, wie man das vermeiden soll. Also wie jetzt, bei mir jetzt keine Ahnung. So, ich habe halt eine Fanbase von Leuten, die zu meinen Shows kommt, aber vielleicht finden die mich irgendwann nicht mehr lustig und gehen dann halt zu einem anderen Comedian.
Ja, es kommt halt jemand Neues, dann sagen sie, hey, das ist doch auch vollkommen legitim. Das ist wie, wenn du als Mode erwartest, dass die Leute seit 40 Jahren die gleichen Sachen anziehen. Ja, aber es war doch damals ein toller Schnitt. Nee, das Leben verändert sich. Sinn für Humor verändert sich. Guck doch Sachen aus den 90ern an. Findest du nicht mehr so lustig. Früher hast du dich totgelacht. Du hast dich totgelacht. Aber so wie sich auch Mode entwickelt, unsere Sprache entwickelt, weiterentwickelt, sage ich jetzt mal, entwickelt sich ja auch dein Sinn für Humor. Und es findet da eine Veränderung statt, eine Adaption, weil du halt auch ganz andere Einflüsse hast. Und Comedy lebt ja auch davon, dass du Verbindungen hast. Und wenn du auf die Bühne gehst und erzählst Röhrenfernseher-Gags, dann sind schon mal 50% der Leute raus. Die jungen Leute sagen sich, was ist ein Röhrenfernseher? Was ist das? Weißt du, dann musst du das so krass erklären. Und wenn es dann zu anstrengend wird, sagen sie, ich bin out. Und das ist, glaube ich, auch das, was viele nicht, welche den Sprung nicht schaffen, weißt du? Weil sie dann in ihrer Nostalgie oder in ihrer Vergangenheit oder mit ihren Stories sich auch nicht weiterentwickeln. Und dann sagen die Leute irgendwann, ja, okay, kein Bock mehr, ich komme jemand neu. Und dann musst du dich halt damit abfinden und sagen, ja gut, Digga, das war eine tolle Zeit, war wirklich schön, geil. Ich hatte das Privileg, ein tolles Leben zu leben. Und jetzt gucken wir mal, was wir weitermachen. Aber so wie du sagst, roter Teppich, Einladungen, hier, Chauffeurservice, wir zahlen dein Hotel. Komm, haha, hier, komm, wir sitzen noch alle zusammen, Champagner! Und das ist halt vorbei. Und wenn du da trotzdem stattfinden willst und das auf einmal selber zahlen musst, dann ist das Ersparte, was du hattest, sehr schnell wieder weg. Sehr, sehr schnell wieder weg. Und dann bist du halt auch weg vom Fenster. Und dann machst du halt bei Formaten mit, wo und deswegen sagen ja auch viele, ich würde nie beim Dschungel mitmachen. Digga, wenn du 30.000 Euro Minus hast, dann würdest du auch Känguruschwänze
vielleicht fressen. Ja, vielleicht, ja. Ich habe das für mich auch immer ausgeschlossen, aber natürlich ist die Frage der Not.
Ja, klar.
Und wenn ich, keine Ahnung, wirklich hunderttausende Miesen bin und habe irgendwie wirklich den Zwangsvollstrecker vor der Tür, ja, keine Ahnung, ob ich mich da nach 2 Wochen hinsetzen würde. Ich glaube, du hast recht, dass aus dem hohen Stuhl heraus, dass man, oder aus dem hohen Thron heraus zu sagen, ja, das würde ich ja nie machen. Das kann ich jetzt aus meiner Perspektive sagen, wo alles auf dem Konto okay ist und wo ich meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Aber wenn die Situation dann wirklich eintritt, es ist mir aber auch lieber, wenn Leute zum Beispiel in den Dschungel gehen, das dann ehrlich sagen, als dann so, ja, für mich ist die Challenge so wichtig. Die Herausforderung, einfach mal 2 Wochen im Dschungel zu leben. Das ist halt alles scheiße. Ja, Bruder, das ist scheiße. So.
Das ist Schwanzgerät.
Das stimmt vielleicht für 1%. Weil bei René Casselli, dem würde ich sogar glauben. Dem geht's, glaube ich, finanziell echt ganz gut so. Wenn der sagen würde, der geht da hin, dann glaube ich ihm sogar, René ist so ein Typ, weil ich den jetzt kennengelernt habe, der frisst wirklich so einen Koala-Pimmel auf und sagt dann so, ja, es war eine Herausforderung, weil der steht halt auf so einen Scheiß. Aber 95% der Leute gehen halt dahin, weil sie schon einen Kuckuck an ihrem Fernseher kleben haben. So hat man das ja früher genannt, wenn da Sachen weggepfändet wurden.
Mhm.
Und dann verstehe ich es auch. Also ich finde, da sollte man nicht von oben herab gucken, aber letztlich ist ja nie klar, worauf werden die Leute irgendwann stehen. Es gibt Bands aus den 80ern, die heute immer noch riesengroß sind. Und es gibt Bands, oder, also, zum Beispiel bei, und es gibt Bands, die völlig verschwunden sind. Es gab mal eine tolle Doku über eine Metal-Band namens Anvil. Die haben halt so richtig klassischen Metal gemacht. Sowas, was Metallica am Anfang gemacht haben. Und die haben es nie geschafft. Die Doku ist wirklich super, weil die begleitet diese Typen aus den 80ern, wo sie mit Metallica aufgetreten sind, wo sie bei riesigen Festivals gespielt haben. Und dann siehst du so einen Schnitt in die Wirklichkeit und der eine fährt halt so gefrorenes Essen an Schulen aus. Und der andere arbeitet irgendwie in so einer Schreinerei oder so. Und dann erzählen die halt auch, wie alle an ihnen vorbeigezogen sind. Metallica, was weiß ich, Poison und so weiter, die ganzen Mötley Crüe, die ganzen Bands sind an ihnen komplett vorbeigezogen, sind super Megastars geworden.
Mhm.
Und sie haben es nie gepackt.
Krass.
Und dann geht die ganze Doku darum, warum die das jetzt nicht gepackt haben, aber alle anderen schon. Und das ist echt, das ist berührend, weil die Typen so total nett sind. Ob du die Musik magst oder nicht, ist scheißegal. So, es spielt nicht so die Rolle. Ist auch nicht meine Musik. Aber du denkst so, ey, warum haben die beiden Jungs es nicht gerissen? Und im Rahmen der Doku werden sie dann bekannter und haben dann auf einmal wieder große Auftritte. Und das ist irgendwie total nett. Aber was ich dich eben
aber ich wollte dich eine Sache, warte, genau. Ich wollte gerade auf deine Inkohärenz hinweisen, Basti.
Oh ja, Inkohärenz.
Ja,
oh,
weil gut. Das nervt mich. Du fängst ein Thema an, schweifst ab. Jetzt bitte. Jetzt erzähl nochmal Trump, bitte.
Nee, du bist abgeschwiffen, du hast was anderes.
Nein, ich habe nur gefragt und dann hast du auf einmal angefangen mit Koala und Schwänze fressen.
Ja, das stimmt. Ja, da komme ich irgendwann immer hin, weil das ein Fetisch ist.
Ja.
Ja, was soll ich sagen? Es war, also für die, die es nicht gesehen haben, googelt's mal. Ich kann es wirklich so schlimm, wie es war, kaum wiedergeben. Selenskyj saß da wie ein kleiner Schuljunge, hat versucht zu sprechen. Während J.D. Vance ihn mehrmals anbrüllte, er hätte sich ja nie bedankt für die Milliarden und Milliarden, die Amerikaner ihnen in den Rachen geworfen hätten. Trump hat gesagt, sie haben, erstmal hat er sich über lustig gemacht, dass Selenskyj keinen Anzug trug, sondern in so einer Art Militärkleidung
angerannt. Das hat nicht Trump gemacht, warte.
Doch,
das war ein Journalist. Ein Journalist oder eine Person, die drumherum stand, hat Selenskyj drauf angesprochen. Ja, Trump hat, als Selenskyj aus dem Auto ausgestiegen ist, hat er auf seine Kleidung hingewiesen. Aber nicht bei der Besprechung. Das ist was anderes, ja.
Bei der Besprechung nicht. Nee, sondern vorher, als er aus dem Auto ausgestiegen ist. Was auch schon irritierend, unhöflich war. Aber egal. Und dann hat Trump halt auf ihn eingeredet im Sinne von, you don't have the cards. You don't. You are playing with World War III. Und die haben ihm halt einfach unterstellt, dass er kein Interesse daran hätte, diesen Krieg zu beenden. Und das ist halt einfach Wahnsinn. Also erstens spielt es natürlich komplett den Kreml in die Hände, weil es das Narrativ unterstützt, dass das kein Angriffskrieg wäre, sondern dass es ein gerechtfertigter Krieg wäre. Und zweitens, weil da einfach dem Falschen der Schwarze Peter zugeschoben wird. Die Ukrainer, und das kann man nachweisen, verteidigen sich gegen diese Invasoren. Es geht nicht, da ist kein gleichwertiger Krieg von zwei Ländern, die sich gegenseitig den Krieg erklärt haben. Das ist nicht die Wahrheit. Und das, was Trump da erzählt, ist halt, ist so erschreckend. Plus, dass er halt letztlich, er spielt mit dem Dritten Weltkrieg. Und Selenskyj war völlig in die Ecke gedrängt. Und aber natürlich hängen die von den Amerikanern ab.
Warum spielt er mit dem Dritten Weltkrieg? Also, das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum?
Naja, weil er, also erstens, weil er sich immer mehr zu einer Marionette Russlands machen lässt. Weil du, also ich meine, Putin hat Kontakt zu Trump gehabt und hat ihm erzählt, dass er der größte Präsident der USA aller Zeiten ist. Und Trump, dusselig wie er ist, hat das als ernsthaftes Lob abgesehen und hat gar nicht begriffen, dass er genau das tut, was die Russen ja auch wollen von ihm. Also es ist ja genau das, was die Amerikaner gerade machen, ist ja alles genau das, was Putin von ihm möchte. Und die Unterstützung der Ukraine einzustellen, wird für uns jetzt als Europäer einfach eine Katastrophe sein.
Das ist aber, ja, genau, das ist vielleicht eher das Problem. Also wir sehen es als Europäer. Für uns ist das eine Katastrophe. Verstehst du? Aber für den Army ist das keine Katastrophe. Für ihn ist es ein Isolationismus. Verstehst du? Er sagt, hey, es bringt mir nichts, ich mach da nichts. Ich konzentriere mich auf mein Land. In der vernetzten heutigen Welt ist es eine Katastrophe, so eine Einstellung, also gerade für uns als Europäer. Aber er ist halt so, für uns Europäer ist es wie wenn du Shisha-Bar gehst und du hast immer diesen einen Kumpel, der kein Geld hat. Weißt du, und wir waren immer so, ja, hey, geil, Alter, ich gehe da jetzt mit. Und der Army hat halt die ganze Zeit gezahlt. Und du so, hey, Killer, Alter, ja, noch eine Shisha. Und hey, hier noch Cola, Alter, und bringen wir noch ein Molokko. Und auf einmal sagt er halt, ich zahle nicht mehr. Ich zahle nicht und beide gucken sich an und sagen, hey, ich habe jetzt auch keinen Geldbeutel dabei.
Stopp. Bevor du Sachen sagst, die einfach nicht ganz richtig sind. Die Macht der Russen, die immer weiter steigt, wird am Ende natürlich Amerika massiv beeinflussen. Natürlich.
Ja, es ist gefährlich.
So weit denkt Trump
natürlich,
aber nicht.
Es ist gefährlich. Ich sag ja, das ist Isolationismus, was er betreibt. Ich sag nicht, dass das gut ist, aber er sagt halt, nein, es bringt mir nichts. Ich isoliere mich jetzt einfach von diesem gesamten Konflikt. Ich konzentriere mich auf mein Land und fertig. Das haben die Amis damals nach dem Ersten Weltkrieg auch gemacht. Die haben gesagt, wir wollen damit nichts zu tun haben, mit diesen ganzen Kriegen, die da auch in weltweit und vor allem in Europa stattfinden. Und gerade nach Pearl Harbor sind die dann wieder eingestiegen. Diesen Isolationismus gab es ja schon mal in Amerika vor 100 Jahren. Und er schließt sich da an. Und natürlich haben die nicht alles finanziert. Was haben Amis gezahlt? 45% des Kriegs in der Ukraine finanzieren halt die Amis. Was heißt in Anführungsstrichen? Die liefern ja Waffen. Die Amis im Gegensatz zu den Europäern liefern ja wirklich funktionierende Waffensysteme.
Weil sie die fortschrittlichsten Waffensysteme haben.
Ja. Ja, klar. Das ist halt das. Die Europäer haben halt eher so finanzielle und humanitäre Hilfe, die sie an die Ukraine zahlen. Aber wie gesagt, das ist so ein komplexes...
Es geht auch gar nicht nur um den Inhalt. Es geht nicht nur um den Inhalt, was gesagt wurde. Es geht um den Inhalt, wie es gesagt wurde. Und unter welchen Augen und in welcher Situation. Schau mal, stell dir mal vor, du lädst einen Gast ein bei dir zu Hause in Karlsruhe. Okay? Und du kochst schön Abendessen. Und dann sitzt ihr beim Abendessentisch und der denkt, er ist bei dir eingeladen, um über politische Themen oder was auch immer, über irgendein berufliches Ding zu sprechen. Und dann machst du ihm Vorwürfe und zwar die ganze Zeit. Und zwar während deine ganze Familie drumherum sitzt und von mir aus auch seine ganze Familie drumherum sitzt. Es gibt politische Umgangsformen, die nicht zu brechen sind. Und in diesem Fall, das ist einfach in der Geschichte der westlichen Demokratie beispiellos, was da passiert ist. Da wurde ein Staatspräsident eingeladen und wurde absichtlich vorgeführt. Es gab bei diesem ganzen Gespräch, schau mal, das ist so ein bisschen, als wenn du deine Ex-Freundin einlädst, ja, der du, keine Ahnung, Handyvertrag und Wohnung bezahlt hast. Und dann sitzt sie bei dir und denkst so, es wird ein okayer Abend und ihr seid eigentlich clean miteinander. Und dann sagst du, hast du dich eigentlich hier bedankt für den Handyvertrag? Hast du dich dafür bedankt? Hast du dich dafür jemals bedankt für den? Hast du dich bedankt für den Handyvertrag? Und dann denkst du so, das ist eine so absurde, konstruierte Situation, in die sich ja kein normaler Mensch begeben würde. Und Zelensky ist ja kein Idiot. Der hätte sich da nicht hingesetzt, wenn er gewusst hätte, dass er gar keine Chance hat. Weil es gibt kein Gespräch in dieser Situation.
Ja,
wenn du die ganzen 45 Minuten anguckst, er hat keinen einzigen Satz sagen
können. Ja, aber ich will jetzt nur nicht, dass du das jetzt so formulierst, als würde ich das gutheißen, was Trump und so gemacht hat. Also, dass dieses Gespräch war nicht cool. Das ist ja klar. Ich versuche das jetzt nur mal zu erklären oder mir zu verstehen, was der sich halt dabei denkt, also welchen Schritt er gerade macht und was er denkt, was für ihn cool ist, was da global passiert und welche Herausforderungen dadurch für Europa und auch für die Ukraine und welche Chancen für Russland und China entstehen. Ist ja klar, was dadurch gerade passiert. Aber es ist halt eine neue Form der, ja, was soll ich sagen, der Machtverteilung. Und die einen sagen, hey, ihr müsst mehr zahlen. Und du merkst ja auch, Digga, die wollen einfach, dass Europa mehr in die Tasche greift, tiefer in die Tasche greift, mehr Waffensysteme kauft. Und das hast du ja auch gesehen. Beim Treffen gestern haben die Staatsoberhäupter gesagt, wir müssen aufrüsten. Das war das, was passiert ist.
Natürlich, ja, ja klar.
Ja, aber also, ja, das ist die Konsequenz aus der ganzen Sache. Und das ist ja das, was auch jetzt Trump in die Hände gespielt hat. Weil wer sind die größten Waffenlieferanten weltweit? Amis. Also gehst da hin.
Ja, und dann kommen wir relativ bald. Ja.
Ja, dann kommen wir natürlich. Ja. Deutschland ist auch natürlich einer der größten Waffenlieferer. Aber trotzdem wird diese Industrie, wird halt jetzt, wie in den letzten Jahren, die wird jetzt nochmal richtig angekurbelt. Und da fließen halt Billionen. Und ist ja klar, dass die dann alle happy sind in dieser Branche und sich denken, ja geil, jetzt ist ein Krieg passiert und der ist ja noch im Gange, die wollen jetzt im ganzen Ende setzen, aber normalerweise geht ja nach einem Krieg die Rüstungsindustrie wieder runter. Aber jetzt passiert genau das Gegenteil, danach flitzt die Aktie wieder hoch, weil es heißt, Alter, jetzt müssen wir richtig in die Tasche greifen. Weil wir haben nicht mehr, wir können uns nicht mehr auf die Amerikaner verlassen.
Ja, das ist, für Waffenproduzenten sind das goldene Zeiten, natürlich. Jeder Konflikt auf der Welt sind goldene Zeiten.
Ja, aber ist ja nicht
mir ging es eher um das, was da grundsätzlich passiert ist, verstehst du? Es gibt einen Diskurs im Politischen, der nicht verlassen werden darf, irgendwie im Umgang. Und das, was da passiert ist, zeigt halt eigentlich, also jeder politische Beobachter in der westlichen Welt, also jede Zeitung, ob es die Franzosen, Engländer, die Dänen oder auch die Deutschen sind, haben geschrieben, dieser Mann ist ein Wahnsinniger, mit dem man nicht handeln kann.
Ja.
Trump ist wahnsinnig. Du kannst mit dem keine, das Problem bei Trump ist, du kannst mit dem eine Abmachung machen, einen Deal und zwei Minuten später hat er ihn vergessen, macht was anderes. Und das macht er, weil er weiß, dass er so mächtig ist, dass er so eine Militärmacht hinter sich hat, dass er so groß ist, dass er jeden anderen mit seiner Macht erdrücken kann.
Ja, aber er ist ja auch kein Politiker, Digga. Das vergessen halt viele. Weißt du, er war es halt gewohnt, er war der Sohn eines Multimillionärs oder Milliardärs. Dann hat er seine eigenen Unternehmen gegründet und er war halt der Motherfucker. Der ist rausgegangen.
Ja, er hat
ein
Unternehmen größtenteils gegen die Wand geschickt.
Ja, ja,
also
aber
das kann man auch nachweisen.
Das ist ja auch egal, aber er war der Motherfucker. Egal? Es geht nur um die Position. Nein, nein, Basti, hör mir doch mal zu. Es geht um seine Position, die er hatte. Er war immer der Motherfucker. Egal, was er gemacht hat, er war der ganz oben. Und da kam einer und hat gesagt, ey, das kündigen, raus. Nee, mach mal nicht. Wir kaufen jetzt die Firma. Nee, kaufen wir jetzt doch nicht mehr. Weißt du? Also, er war immer der, der solche Entscheidungen getroffen hat. Und wenn du dann solch einen Menschen wählst, der aus dieser Ecke kommt, der hat weder Politik studiert, noch Politikwissenschaften oder sonst irgendwas, und dann halt an deinen Staat also ihn ganz oben positionierst, dann musst du halt auch mit den Konsequenzen leben, weißt du? Und für uns als Europäer ist halt das Problem, wir halt auch. Aber
wir alle, die ganze Welt muss mit den Konsequenzen leben.
Er ist halt dieser Typ und er war schon immer dieser Typ. Also ist jetzt nicht so, dass er durch seine Position auf einmal machthungrig wurde oder irgendwelche Entscheidungen getroffen hat, die nicht nachvollziehbar sind. Aber es war halt so, der war ja dafür, der hatte ja diese Fernsehsendung, wo der Leute eingestellt hat oder nicht. Und dann fired or hired. Weißt du? Das war ja das Prinzip, was er früher gemacht hat, jahrelang auch. Der war bei, Digga, der war bei der World Wrestling Federation.
Und ich hab's gesehen.
Verstehst du? Also,
hat er sich mit Vince McMahon geprügelt. Ja, ja, ich
also
hab's
das
gesehen,
ist, das ist dieser Typ, der da jetzt oben steht. Und man wundert sich, und das ist halt das, was ich so freaky finde, man wundert sich dann, was er macht. Aber ist doch klar, dass du, wenn du dich mit ihm irgendwo an irgendeinen Ort stellst, dass du dann nicht diese Gespräche hast, die du früher mit einem Helmut Schmidt hattest. Weißt du? Weil der halt aus einer ganz anderen Welt, aus einer ganz anderen Welt kommt. Und für ihn ist, wie in seinem Business, Kapitalismus ganz vorne. Er denkt immer nur an sich. An sich, sein Unternehmen, den Menschen, die ihm am nächsten sind. Und sonst juckt ihn erstmal gar nichts.
Ja, das ist alles richtig. Aber vielleicht ist es halt einfach falsch, einem Geschäftsmann die Führung des größten Landes der Welt zu übergeben.
Ja, das ist halt so.
Plus, dass seine Naivität besonders in Bezug, also Trump ist ein Narzisst. So, wie soll man sagen, da muss man kein Psychologe sein, um zu sehen, dass Donald Trump ein Narzisst ist. Und das, was Narzissten wollen, ist Bestätigung. Das ist das Wichtigste.
Unter anderem, ja.
Egal von wo und egal wie. Ne? Und dass der amerikanische Präsident sich vom russischen Präsident loben lässt, in dieser Art und Weise, und sich so gesehen Honig um das Maul schmieren lässt, ohne zu begreifen, dass der, weißt du, Putin war beim KGB. Das ist ein hochintelligenter Mann. Mehrsprachiger, hochintelligenter Mann, der ganz genau weiß, was er sagt, der ganz genau weiß, was er tut. Und dass der den amerikanischen Präsidenten so ausführlich lobt und der amerikanische Präsident wahrhaftig zu dusselig ist, zu verstehen, was der Zweck des Ganzen ist, der Hintergrund, warum das so stattfindet, das ist einfach eine erschreckende Situation. Weil wir sprechen eben nicht von Daimler Chrysler oder von irgendeinem Immobilienkonzern, der gegen die Wand fährt und wo dann 1.000 Leute oder 10.000 Leute ihren Job verlieren, was schon schlimm genug ist. Sondern wir sprechen von einer Welt, einem Planeten, so, der gegen die Wand fährt. Und das ist, boah, als ich das gesehen habe, ich habe wirklich gedacht, ey, wir befinden uns in Zeiten, die gar nicht mehr auszusprechen sind. Das ist so, dieser Zelensky-Besuch, das war so Fremdscham, das war so schrecklich und der Mann tat mir auch einfach leid. Weil man darf nicht vergessen, in was für eine Situation Zelensky ist, seit Jahren. Und dann schreiben diese Right-Wing-Leute, der Bettler aus Kiew soll sich verpissen und denkst so, Alter, was würdet ihr denn machen, wenn euer Land in dieser Situation wäre? Würdet ihr nicht auch auf Hilfe eurer Verbündeten angewiesen sein? Natürlich. Ist doch nachvollziehbar. Also die Alternative ist, Trump will Frieden und verkauft jetzt, dass Zelensky den nicht will, sagt aber nicht dazu, dass der einzige Weg zum Frieden wäre, so gesehen die Waffenruhe, also der Frieden mit den Russen, die bereits besetzten Gebiete abzugeben, also die Ukraine im weitesten Sinne aufzugeben und auch die Bodenschätze aufzugeben. Und das teilen sich dann die Russen und Amerikaner. Dass Zelensky dazu nicht sagt, ja, finde ich eine Riesenidee, finde ich richtig gut, das kann man ja wohl nachvollziehen.
Ja, aber Basti, weißt du, was verlangst du denn jetzt? Aber jetzt mal ganz ehrliche Frage. Was hat denn Amerika gemacht die letzten Jahrzehnte? Was also welche Kriege haben die denn geführt? Die viele waren die alle gerechtfertigt?
Nein, natürlich
ja,
nicht.
Ja, also ja, und deswegen glaube ich halt auch, dass man sich jetzt hinstellt. Also ich will in keinster Weise Trump in Schutz nehmen, überhaupt nicht. Aber
klingt aber so.
Ja, aber Digga, nee, weil du halt die Legislaturperioden vor Trump auch nicht kritisierst, verstehst du? Du tust immer so, als ob er ein Wahnsinniger ist und nur
ja,
durch ihn. Aber ja, aber
ja,
Digga, die sind im Irak einmarschiert. Es hieß ja, da sind biologisch.
Glaubst du, dass ich George W. Bush für einen guten Präsidenten?
Nee, aber ich meine ja, aber die Vorgeschichte der USA war ja schon immer so. Und die haben auch damals nicht auf irgendwelche UN-Resolutionen reagiert. Und es hieß so, ey, nee, wir sehen da keine Gefahr. Und haben die gesagt, ja, dann marschieren wir trotzdem ein. Dann bombardieren wir trotzdem. Und das ist halt, die Amis sind immer, die juckt es nicht. Und das ist ja auch nicht sein Land. Es juckt ihn einfach nicht. Der denkt sich, ist mir doch scheißegal, ob da irgendwas abgegeben wird. Und versuch bitte nicht, mich immer so darzustellen, als ob ich der Trump-Anhänger bin. Nein.
Aber, ich stell dich überhaupt nicht da.
Nee, weil Trump ist...
Ich erwidere nur, was du sagst.
Ja, weil, nee, Trump ist einfach ein Typ, also du versuchst aber Logik zu erkennen in etwas Unlogischem. Das gibt's
Trump
nicht.
Wird nicht besser dadurch, dass die Präsidenten davor beschissen waren. Weil George W. Bush ein Vollidiot war, heißt es ja nicht, dass Trump dadurch ein Stück besser wäre.
Nee, aber weil man einfach immer so tut, so, ja, die USA jetzt durch Trump sind die USA überhaupt nicht, man kann sie gar nicht mehr greifen. Die USA war zuvor nicht greifbar.
Nee, also es gab schon transatlantische Bündnisse, die bestanden.
Ja, für die Bündnispartner
waren sie greifbar.
Und auch über
alle Präsidenten bestanden.
Ja, aber nicht für die Leute, die sich gedacht haben, hey, warum greifen die uns auf einmal an? Für die war es nicht greifbar. Verstehst du? Für die Millionen Iraker, die gestorben sind, war es nicht greifbar. Es war einfach nicht greifbar.
Also für die Iraker war das natürlich, für die arabische Welt ist, müssen wir nicht darüber sprechen, was für eine Haltung die zu den Amerikanern haben. Aber es gab Bündnisse zwischen den Amerikanern und Europa oder der westlichen Welt, die bestanden. Und diese Bündnisse existieren nicht mehr. Und er ist der erste Präsident, der sich an diese Verbündnisse nicht mehr hält. Und für Europa, für uns,
aber
Deutsche,
Saddam Hussein war auch ein Bündnispartner der Amis.
Rosin hat auch auf jeden Fall komisch geguckt, als sie in sein Land einmarschierte.
Ja, ja, natürlich. Weil er war ja der Bündnispartner. Die Amis haben zu ihm gesagt, marschier in den Iran ein. Weißt du? Das war ja die Sache mit dem Schah von Persien und Ayatollah Khomeini. Dann hieß es auf einmal, marschier du dort ein. Du bist unser Man. Weißt du? Wir rüsten dich auf. Also, es gibt eine super Nummer von Volker Pispers darüber. Über die Amis und wie die Saddam Hussein, und er war ein Bündnispartner, wie auf einmal vom Bündnispartner auf einmal zum größten Feind wird der Amis. Weißt du? Und so ist es halt auch, und das ist ja genau dieser Satz, ist ja in der arabischen Welt, ja, aber welcome to the game, weißt du? Wo man sagt halt so, ja, jetzt sind wir halt gerade auch alle mal betroffen und es fühlt sich richtig scheiße an, Ungerechtigkeit von den Amis, weißt du? Es fühlt sich nicht cool an und für uns alle, und das ist das, was ich immer so, dieses zweierlei Maß, weißt du, weil auf der anderen Seite haben die das ja jahrzehntelang gemacht und es sind schlimme Sachen passiert durch die Amis, weißt du, wo du gesagt haben, und auf der anderen Seite gab es halt tolle Präsidenten, die versucht haben, einen anderen Weg einzuschlagen und wir auch friedliche Zeiten hatten, aber ich sag dir, das hat Historie. Und deswegen finde ich das immer so komisch, weil man immer Trump so, ja, aber er ist so, ja, Digga, die davor waren auch Psychos. Weißt, also es gab auch ein paar, wo ich gesagt habe, wow, okay, shit. Und danach heißt es auf einmal so, ja, wo sind denn jetzt die biologischen, chemischen Waffen? Ja, die gab's halt nicht. Weißt du? Aber die Menschen, ja, die dadurch gestorben sind, dann, das lachen wir halt nicht weg. Das kann man halt das auch ist, nicht weglachen.
Du hast recht. Also zumindest in dem Part kann ich dir absolut nicht widersprechen, das stimmt. Viele Präsidenten davor haben sehr fragliche Sachen gemacht, auch Leute, die eine, sagen wir mal, in der westlichen Welt gute Reputation haben, wie ein Obama, hat Drohnenkriege geführt, Leute ermorden lassen, bla bla bla. Ja, alles richtig. Ich kann das natürlich nur aus der Sicht eines Europäers beurteilen. Ich bin kein Iraker, kein Afghaner, und dass die keine Fans der Amerikaner sind, kann ich nachvollziehen. Aber es gab halt seit dem Zweiten Weltkrieg Bündnisse, die zwischen Europa und Amerika bestanden haben, um sowas wie einen dritten Weltkrieg im weitesten Sinne zu verhindern. Und diese Bündnisse fallen gerade in sich zusammen und du hast jemanden an der Spitze eines Staates mit einem unglaublichen Militärapparat, mit dem du keine Abmachungen mehr treffen kannst. Du kannst zu Trump sagen, wir machen das so und so, und er sagt ja, und am nächsten Tag sagt er nein.
Ja, ich weiß. Ja.
Und das ist auf dem Level, auf dem wir uns da bewegen, auf der Größe, auf der wir uns da bewegen. Weißt du, also einfach bei dem Scale, von dem wir hier sprechen, ist das unvorstellbar. Das ist einfach unvorstellbar. Und wir sprechen halt nicht über eine Firma, wir sprechen halt nicht über irgendein Unternehmen, das er gegen die Wand sitzt. Wir sprechen von der freien Welt. Und das ist halt schon krass. Und mir ging es gar nicht so sehr was darum, also Trump hat ja tausendmal vorher schon angekündigt, dass er die Ukraine sehr wahrscheinlich nicht mehr unterstützen wird. Und wenn er sie unterstützt, dann erpresst er sie um Rohstoffe und wird sie am Ende gegen die Russen ausliefern. Aber es ging eher um den Umgang. Es geht eher darum, dass diese Art des Umgangs einfach in der politischen Welt, zumindest jetzt hier, auf der anderen Seite kannst du auch sagen, ey, guck dir die koreanischen Parlamente an, wo Leute sich in die Fresse hauen. Es gibt ja 1000 Videos von dieser sehr bescheidenen, ruhigen Kultur, wo dann auf einmal einer nach vorne läuft und dem Sprecher aufs Maul haut. Kennst du diese Massenschlägerei?
Ja, ja, natürlich, ne? Natürlich, ja.
Stell dir das mal im Bundestag vor. Stell dir mal vor, im Bundestag, keine Ahnung, würde auf einmal Annalena Baerbock einen Double Suplex gegen Alice Weidel machen. So würde so reinlaufen, so Undertaker-mäßig, würde so den Ellbogen um ihren Kopf legen und sie einfach so suplexen.
Das würde ich mir so gern angucken, aber vor allem in so einem ganz engen Legging, Ganzkörperanzug.
Vielleicht wäre das sogar ehrlich, weißt du? Vielleicht wäre das sogar einfach eine ehrliche Situation.
Weißt du, wer die Ehrlichsten sind dort?
Im Bundestag?
Generell, die Ehrlich Brothers.
Die Ehrlich Brothers.
Würdest du Annalena Baerbock mal gern daten?
Jetzt, was?
Daten? Ich sag doch nur daten, weil ich, also, die ist ja jetzt Single. Also würdest du die daten?
Ob ich Annalena Baerbock daten würde?
Ja, weil so würdet ihr mal zusammen so Trampolin springen einfach. Hand in Hand.
Ob ich mit Annalena Baerbock Trampolin springen würde?
Ja.
Ich vermute nein.
Aber jetzt sag mal ehrlich, Basti, aber wirklich mal eine ganz ehrliche Antwort. Alice Weidel, okay? Hast du einmal...
An einem romantischen Abend?
Nein, hast du einmal dran gedacht, dass die so
Futterluke?
ihre Brille, weißt du, wenn sie so eine Brille anziehen würde, so eine mit so einem dicken Rahmen, und die dann so aussieht, ihre Haare aufmacht und sagt so, ha, jetzt, bitte, hast du einmal, sei ehrlich jetzt bitte, hast du einmal gedacht, ja, ich will auf jeden Fall.
Du meinst, ob ich, wenn Alice mir so zuzwinkern würde und sage, Basti, lass uns für den Erhalt der germanischen Rasse sorgen, dann würde ich, glaube ich, schon damit spielen.
Würdest du das machen?
Ja, die macht mich ein bisschen nervös. Ja, doch. Die hat diese strenge Härte, die ich bei Frauen sehr schätze.
Ich habe gesagt daten, weil ich rede von dem romantischen Abend, wo man zusammensitzt und das Glas mit der rechten Hand so anhebt.
Mit Habeck könnte ich mir das eher vorstellen. So ein romantischer Abend, wo Robert Habeck am Küchentisch mit so einem Glas Rotwein...
Boah, ich glaube, das ist der langweiligste Typ, Alter. Das ist der langweiligste Typ. Also ich glaube, wäre ich eine Frau oder wäre ich schwul, Robert Habeck, Alter, zero. Das ist No-Go, Red Flag. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ja, weißt du, ich schreibe jetzt mal, glaube ich, ein Kinderbuch. Also wirklich so, ich finde den so langweilig. Das so, allein nur, wenn er mich so anguckt. Und dann hat er ja versucht, bei diesem Fünfergipfel so sexy zu gucken. Boah, Digga, mit seiner, das ist so diese typische... Der eine Gesichtszug, den jeder versucht zu kopieren, man macht so diesen Mundwinkel ein bisschen hoch und dann die Augenbrauen ein bisschen hoch. Das machst du auch auf all deinen Plakaten, Alter.
Das mache ich auf jeden Fall.
Du bist
den Habeck auf dem Plakat.
Ja, nee, der Habeck macht dich auf dem Plakat. Das ist ja das Ding. Immer wenn ich Habeck sehe, denke ich an dich, Alter. Ich kann das überhaupt nicht.
Ich bin ein Riesenfan von Robert Habeck. Ich finde, es ist ein guter Mann.
Wirklich?
Ich finde es schade, dass er nicht mehr...
Würdest du ihn weg... Echt? Ich kann mir das bei euch beiden richtig vorstellen, dass ihr...
Aber im Hintergrund läuft All by myself.
Nein, es läuft George Mann. I'm never gonna dance again. Guilty. Und dann, ihr habt so richtig so, einfach so, und dann macht ihr beide, dann habt ihr so zwei separate Schreibtische und dann macht ihr dort eine Kerze an, habt so Tusche und taucht dann immer euren Füllfederhalter rein. Und du schreibst dann ein Buch, 60 Seconds to Habeck. Und der Habeck schreibt dann auch so ein... Basti, ich kann mir das richtig vorstellen. Habeck, schreibst du auch mal ein Buch über mich, ja? 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 Ja, bitte, Habeck. Ja, Robert. Robert, bitte, danke. Oh, Robert, nein, schreib ein Buch jetzt. Robert, schreib bitte ein Buch. Also, warte, Basti, ich mach den Scheibenwischer an. Ja, mach den Scheibenwischer. Ich würd mir das Buch kaufen von euch beiden. Oder du schreibst ein Kapitel und er. Okay, sollen wir beenden?
Ich glaube, wir sollten es jetzt beenden, weil sonst wird's also viel krasser als Sexfantasien mit Robert Habeck wird's heute wahrscheinlich nicht mehr werden.
Ich glaube, das ist echt Highlight.
Das ist absolutes Highlight.
Ich glaube, das
wir
ist
Highlight.
Wir
wünschen euch nur das Beste, ihr kleinen Mäuse. So oder so, wenn die Welt nicht untergeht, gibt's uns nächste Woche wieder. Bratwurst und Baklava for life. Passt auf euch auf, bleibt gesund.
Ja.
Streichelt euch intim und wir sind raus.